Liebe Gemeinde, wenn wir uns mal die Mühe machen würden und zu Hause vom Dachboden bis runter in den Keller durch alle Stockwerke hindurch mal durchzählen würden, was denn so alles zu unserem Hausstand gehört. Ich glaube, da wären wir eine Weile beschäftigt. Vor 100 Jahren war man mit dem Thema schnell durch. Die Soziologie sagt, 100 Sachen durchschnittlich besaß der Bürger. Schon eine ganze Zeit lang her, heute, 100 Jahre später, in unserer modernen westlichen Kultur, besitzt der Mensch durchschnittlich 10.000 Dinge. Das allermeiste davon gebrauchen wir wahrscheinlich nur selten. Manches verstaubt sogar komplett ungenutzt im Keller. Ich selber würde mich mal als Aufräumer und als Entrümpeler bezeichnen. Und trotzdem, euch geht's wahrscheinlich ähnlich, also ich werde tagtäglich beeinflusst, Freunde und Kollegen sagen mir, was heutzutage ein Muss ist. Die und die Stadt musst du bereist haben, jenes Buch musst du gelesen haben, diesen Film musst du unbedingt gesehen haben. Dann mache ich mir Listen und versuche sie sorgfältig abzuarbeiten. Denn die Glücksforschung, die weiß ja schon seit langem, kaufen macht glücklich. Kaufen macht glücklich. Zumindest kurzzeitig. Also ein neuer Porsche zum Beispiel verschafft einem Lebensglück. Ich habe selbst erlebt, zumindest mal für einen Vormittag oder Nachmittag war es vor einigen Jahren, ein Geburtstagsgeschenk in einem Porsche 911 GT3. Das stößt Endorphine aus. Neben mir saß der Instruktor, er hat mir dann gesagt, pass auf, dass vor lauter Lebensglück und Endorphinausschüttung du nicht mit deinem rechten Außenspiegel den Fahrradfahrer auf Abwege beförderst. Das müsst ihr euch mal vorstellen, also 160 Sachen um die Kurve, das sollte man ein bisschen geübt haben. Zwischendurch hat er mir mehrmals gesagt, verrauch mir bloß nicht die Kupplung. Versucht da mal durchzuschalten. Das sollte man auch vorher üben. Das Dumme ist nur, je stärker unser Glücksrausch ist, desto größer ist danach der Endorphinkater. Beim Porsche geht die Forschung von circa 2 Wochen Lebensglück aus. Das ist überschaubar. Danach ist man wieder so glücklich oder auch so unglücklich wie zuvor. Ob mit oder ohne Porsche, Menschen eilen von Kick zu Kick, ja. Und immer wieder taucht diese Frage auf. Warum werde ich nicht satt? Das ist das Predigtthema heute und ich muss an dieser Stelle ganz ehrlich sagen, ich habe bei der Vorbereitung mir manches Mal überlegt, haben mich die toten Hosen da nicht doch aufs Glatteis geführt? Also als das Lied gedichtet wurde von Campino und Co., ich glaube Campino ist es immer, das war so ein ganz anderes Lebensgefühl in Deutschland, so Goldgräberstimmung, ich glaube New Economy Blase, wer sich da auskennt, ganz andere Stimmung. Und heute frage ich mich, ist das so das Lebensgefühl gerade? Wenn Lebensmittel teilweise 20-25% teurer werden und einfach nicht mehr runtergehen? Wenn es berechtigte Sorgen vor einer Deindustrialisierung gibt, Firmen ins Ausland gehen, wenn Schlüsselbranchen wie die Bauwirtschaft vor dem Kollaps stehen, wie viele sind es in diesen Tagen, die stellen sich diese Frage hier nicht, warum werde ich nicht satt, sondern wie werde ich denn satt? Jetzt mal ganz im Ernst. Und doch habe ich mein Predigtmanuskript nicht zerrissen und dann was ganz anderes vorbereitet. Ich bleibe bei diesem Thema. Ich glaube, es gibt auch so etwas wie heilsame Enttäuschungen. Dass man sich doch ausgeruht hat auf so manchen Besitz, sein Herz verschenkt hat und dann so in die Zukunft gedacht hat. Es ist ein Thema, was seit Menschengedenken schon die Menschen beschäftigt. Auch damals, vor 2000 Jahren, da war es dieser reiche Kornbauer, von dem heute die Rede ist. Es ist der Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist. Und ja, es ist auch so irgendwie kein Erntedankthema, weil da alles kritisch gesehen wird. Und ich bin froh, dass ihr bei der Liedauswahl eher ein bisschen so auf die Bremse getreten seid, eher etwas stiller, etwas bedächtigt, etwas nachdenklich, dass ihr nicht so Party-Lobpreissongs rausgesucht habt. Vielleicht hilft es uns ja auch, dass wir in diesen Text, in diese Geschichte, in dieses Gleichnis hineinfinden und dann aber auch neu eine Antwort darauf finden, was uns denn wirklich satt macht. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium in Kapitel 12, die Verse 16 bis 21. Und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Liebe Gemeinde, die Gefahr bei so einer Geschichte ist ja, dass es jetzt die nächsten 20 Minuten ungefähr so geht, der erhobene Zeigefinger, das endlich mal loszuwerden, was man nicht tun soll, das Verhalten des Kornbauers moralisch zu bewerten und zu sagen, liebe Gemeinde, tu nicht wie der egoistische Kornbauer, häufe kein Geld ein, sondern stelle Gott an die erste Stelle, was auch immer das denn heißt. Aber ich will tatsächlich nicht nur negativ reden, was wir alles nicht tun sollen. Niemand verändert sich ja oder wächst, indem man ihm sagt, was er nicht tun soll. Ich will darüber mit euch reden und nachdenken, wie wir denn wirklich satt werden können im Leben. Und deswegen müssen wir tatsächlich auch mal hier dabei stehen bleiben und uns vor Augen halten, dass wir hier einen wirklich klugen und schlauen, einen gewieften Großgrundbesitzer vor uns haben. Betriebswirtschaftlich betrachtet, absolut plausibel, kluge Investitionen, langfristiges Wachstum, gute Rendite. Es geht ums Geschäft, ja, natürlich. Es geht um ein vielversprechendes Geschäft auf die Jahre hinaus. Wahrscheinlich beschäftigt er viele Arbeitskräfte. Und hallo, natürlich, er hat ein Luxusproblem. Aber im Ernst, gerade auch heutzutage. Wenn wir unterscheiden zwischen Problem und Luxusproblem, dann ist aber klar, dass wir die Luxusvariante nehmen, oder? Dass wir uns lieber damit rumplagen. Was allerdings auffällt, ist dies. Dieser Mann hier, er ist so ziemlich alleine unterwegs im Leben, oder? Wer ist da eigentlich in seinem Leben, außer er selbst? Er führt Selbstgespräche, statt mit anderen zu reden, geschweige denn mit Gott. Auch kein anderer Mensch wird in die Überlegungen eingebunden. Gott und seine Mitmenschen, Fehlanzeige. Da ist niemand da in seinem Leben. Hier merken wir schon, wozu Reichtum und Geld und großer Besitz führen kann. Nicht muss, aber führen kann. Man bleibt dann relativ schnell so unter sich. In London, da wird seit einigen Jahren so gebaut, bei den Superreichen, da geht das alles in den Untergrund. Auch aus Platzgründen, verständlich, wenn man da vieles Mögliche unterbringen will, eine Kletterwand, Swimmingpool, ein Fuhrpark, ein Kino und so weiter und so fort, das geht dann in den Untergrund. Es ist natürlich auch schwierig, wenn man das alles offen vor aller Augen präsentiert, aber dann ist man dann halt da in seinem Keller, ne? Bei der Frage, was soll ich tun, verschwendet der reiche Kornbauer keinen Gedanken an die Möglichkeit des Teilens. Er fragt sich nicht, ja Mensch, das ganze Korn, war das alles wirklich nur meine Arbeit oder hatte ich nicht auch Glück? War es nicht ein Geschenk auch Gott von Gott, dass er das so geführt hat, bewirkt hat? Bei dem reichen Mann findet sich keinerlei Regung der Dankbarkeit. Ich, mich, meiner, mir. Gott segne diese vier. Das mag so die Haltung von diesem Mann gewesen sein. Und interessant ist dann ja hier, dass er trotzdem irgendetwas spürt. Er muss in ein Selbstgespräch kommen. Und zwar mit seiner Seele. Er weiß, da ist nicht nur Materie, da ist nicht nur Fleisch und Blut, da ist auch seine Seele. Und er spricht jetzt zu seiner Seele. Jetzt aber. Jetzt muss es doch endlich wahr sein, oder? Jetzt isst doch und jetzt trinkt doch und jetzt habt doch guten Mut. Es reicht für viele Jahre. Ist das alles, was die Seele braucht? Die Ernährungswissenschaft, die beobachtet ja schon seit langem, dass Menschen ihren physischen Hunger stillen und dann trotzdem weiter essen. Warum? Weil der Mensch dazu neigt, dass er nicht nur an das Materielle denkt, dass er versucht, das Materielle auch zu benutzen, um auch andere Dinge, seelische Dinge zu verarbeiten, in der Hoffnung, dann doch irgendwann den Hals voll zu kriegen. Die Ernährungswissenschaft bezieht deswegen schon seit längerem Psychologie, ja sogar Spiritualität mit ein in ihre Programme, in ihre Konzepte. Also das, was eigentlich Pastoren machen sollten und Theologen vielleicht, das macht die Ernährungswissenschaft und weiß ja, ob nun zu wenig essen, zu viel essen. Es wird Seelisches damit verarbeitet. Warum werden wir nicht satt? Warum kriegen wir den Hals nicht voll? Du kaufst ein Bett, aber keine Träume. Du kaufst eine Uhr, aber du hast keine Zeit. Du kaufst ein Buch, aber keine Intelligenz. Du kaufst Medizin, aber keine Gesundheit. Du kaufst materielle Dinge, aber niemals die Liebe. Es ist so eine bittere, ernüchternde Erkenntnis, ja, dass alles Faszinierende dieser Welt uns entweder irgendwann langweilen oder sie machen uns abhängig. Alles Faszinierende, das langweilt uns irgendwann oder macht uns abhängig. Arthur Schopenhauer, von ihm stammt das Sprichwort, Geld ist wie Salzwasser. Je mehr man davon trinkt, desto durstiger wird man. Und dann kommt der plötzliche Einbruch. An der Börse, durch Wirtschaftsbanken oder Immobilienkrisen, alles bricht zusammen. Plötzlich schlägt die Krankheit zu, mit all den Schätzen kann man nichts mehr anfangen. Also nicht, dass ich vor einigen Jahren schon Schätze angesammelt habe in meinem Leben, aber in meiner langen Krankheitszeit, da war eines Tages mal SWR1 an und dann höre ich im Radio, dass der Jackpot bei 50 Millionen gerade lag. Es geht auch noch mehr, aber 50 Millionen, das ist meine Notiz wert und ich musste so mit Bitterkeit und Ironie und mit Zynismus musste ich so losbrusten und loslachen. Ja. Ja, und wenn du jetzt selbst das noch bekommst, das wird dich nicht retten. Zum allerersten Mal fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ja. Ist nichts. Selbst 100 Millionen nicht. Oder es kann so passieren wie dem reichen Kornbauer. Von heute auf morgen, da wird die Seele von einem gefordert. Oder es geht auch mal so zu wie ihm hier. Thomas Middelhoff, ein ehemaliger Topmanager in Deutschland, jahrelang Vorstandsvorsitzender des Medienkonzerns Bertelsmann. Später war er bei Arcandor, vorher hieß der Verein Karstadt Quelle. International bestens vernetzt, auf Augenhöhe mit den einflussreichsten Politikern seiner Zeit. Er hat in den letzten Jahren einige Bücher geschrieben und er sagt, er öffnet sein Herz sehr weit und erzählt, wie er in seiner Studentenzeit klar vor Augen hatte, was ihm damals wichtig war, was ein zentrales Anliegen in seinem Leben sein sollte. Es waren ausdrücklich christliche Werte, die Richtschnur seiner Tätigkeit sein sollten. Er hat sich vorgenommen, dass er als Manager im privaten Umfeld Zeit und auch im privaten Umfeld zeitlebens ihn nichts anderes leiten und verleiten sollen als seine Werte. Er wollte zu seinen Überzeugungen konsequent stehen und seinen Charakter um jeden Preis bewahren. Er wollte als Manager später keine Entscheidung treffen, die nicht in jeder Hinsicht seinen Werten entsprechen sollten. Davon war er zutiefst überzeugt und so fing er an als Manager bei Bertelsmann. Er arbeitete hart, er ging an seine Grenzen und oft darüber hinaus. Und er hat es dann tatsächlich zu Ruhm geschafft, hat Abteilungen verkauft, Milliardengewinne für sein Unternehmen bewirkt. Und er hat erlebt, dass irgendwann auf dem Nährboden von seinem Stolz, ganz berechtigterweise von seinem Stolz, was er geleistet hat, dass auf diesem Nährboden auf einmal Hochmut gewachsen ist und in deren Fahrwasser schließlich auch die Arroganz. Er begann, seine Umwelt spüren zu lassen, dass er sich für etwas Besseres hielt. Er erzählt dann, dass er zum Beispiel auf einer Diskussionsveranstaltung war, wo auch Angela Merkel war, Wirtschaftsforum in Davos, prominente deutsche Wirtschaftslenker. Und er hat sich da natürlich vorgenommen, als Erster wird er den Laden verlassen. Warum? Damit er dann die Delegation anführt, weil es dann anschließend zum Empfang ging des Verlegers Hubert Burda und des ganzen Fokus-Teams, also Zeitschriftmagazin Fokus. Und er sollte den Laden auf jeden Fall anführen, die ganze Delegation. So gingen sie hin zu dem Hubert Burda und kurz bevor sie auf Hubert treffen, da zupfte es so an seinem Jackett. Das war Angie. Und sie sagt dann zu ihm, halten Sie es eigentlich für richtig, vor dem deutschen Kanzler zu gehen? Und dann schreibt er, ich drehte mich um, lächelte kurz die Kanzlerin an und setzte ungerührt meinen Weg an der Spitze der Delegation fort. Das war Thomas Middelhoff. Kommt aus Gütersloh, eigentlich überschaubare Verhältnisse im Westfälischen und im WDR. Die haben dann manchmal einen Jux gemacht, wenn kilometerlange Staus angekündigt worden sind. Und dann haben sie manchmal gesagt, außer einen betrifft es jetzt, wenn er jetzt da stehen sollte, Thomas Middelhoff, da kommt ein Hubschrauber und zieht ihn aus dem Stau heraus und fliegt ihn zum nächsten Termin. Wir sollten nicht zu vorschnell urteilen, ja. Er sagt auch ganz klar, wenn man mithalten wollte mit den großen Playern in der Welt, dann muss man das machen, weil die anderen, wo man sich getroffen hat, da kamen 30 Privatjets an. Da bei den Golf, die Golfleiter da im Golfstromländer. Es ist nicht so einfach, aber das war sein Leben. Und dann war es im November 2014 so, dass das Landgericht Essen ihn wegen Untreue in 27 Fällen und Steuerhinterziehung zu 3 Jahren Knast verknackt hat. Und in mehreren Büchern schreibt er davon, wie er schuldig geworden ist an den Todsünden. Diese 7 Todsünden, allen voran Stolz und Hochmut. Und es kam in seinem Leben tatsächlich zu einem Wandel. Er fragt an einer Stelle in seinem Buch, kann ein Manager in den Himmel kommen? Gott sei Dank, er kann. Auch ein Topmanager, wie er es war, er hat den Himmel nötig. Das hat einen ganz tiefen Grund. Ich glaube, das hängt mit unserem Herzen zusammen. Ich will das mal so ausdrücken, unser Herz ist einfach zu groß. Unser Herz ist einfach zu groß, als dass wir es mit weltlichen Dingen satt und glücklich machen könnten. Geld ist rund und rollt weg, aber der Himmel, der ist weit und breit. Es funktioniert nicht auf Dauer. Es muss etwas anderes geben und das echte, tiefe Glück, was uns beschert. Es ist in unserer Schöpfung angelegt, dass wir Mangelwesen sind und dass wir Mangelwesen bleiben. Die Juden sagen, im Hebräischen steht da, der Mensch ist das hier. Gurgel. Seele heißt im Hebräischen das hier, Gurgel. Da geht's einfach nur rein, als rein, als rein. Und es gibt kein Genug. Das ist der Mensch. Und er braucht doch so sehr, ja, was braucht er eigentlich? Es wird hier in unserem Text ja nur ganz kurz angedeutet von Jesus im letzten Vers. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Schön formuliert, aber es bleibt irgendwie offen, reich sein bei Gott. Wir wissen jetzt, wir sind Mangelwesen. Wir wissen jetzt, unser Herz ist vielleicht 2 Wochen bei einem Porsche-Kauf glücklich und dann wieder wie vorher. Aber was braucht's denn, um reich sein zu können bei Gott? Der Kirchenvater Augustin, der hat es mal so formuliert, als einen ersten Weg, sich heranzutasten. Er hat mal gesagt, schon sehr früh, du hast uns zu dir hin geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht, ja, bis es ruht in dir. Es ist da so eine Ursehnsucht in einem jeden Menschen von uns, die gestillt werden will. Der christliche Glaube führt dazu, dass ein Mensch, ja, nur bei Gott Ruhe finden kann. Dass jemand zu sich selbst kommt und im Leben und aus diesem Gott heraus und aus diesem Gott hin, auf diesen Gott hin Sinn und Erfüllung im tiefsten Herzen seines Herzens findet. Und ich glaube, es ist immer wieder ein Weg, den wir zu gehen haben. Wo wir solche Menschen ja immer bleiben, dass wir Gurgel bleiben. Dass wir so sehr alles Materielle brauchen in unserem Leben. Und dass wir ganz automatisch nach mehr fragen. Und diesen Weg immer wieder zurückfinden, in aller Unruhe den Weg hin zu Gott zu finden, wo alleine unser Herz nur zur Ruhe kommen kann. Ich glaube, es ist eine tiefe Wahrheit. Du kannst mit allen Wassern der Philosophie gewaschen sein. Du kannst deine Adern mit Drogen vollpumpen. Du kannst aus dem Ozean der Weltreligionen Weisheit schlürfen. Du kannst dich mit Alkohol volllaufen lassen und deine Seele dabei verdursten lassen. Du kannst aus den trüben Tümpeln der Horoskope und Wahrsagerei trinken. Du kannst das eiskalte Wasser des materialistischen Atheismus schlucken. Du kannst dich an Sex und Abenteuer berauschen. Du kannst dein Leben zuschütten mit Luxus und mit Besitz. Aber das große Sehnen deines Herzens wird nach wie vor in dir schreien. Jesus sagt uns hier, dein Herz ist gemacht, vom Wasser des Lebens zu trinken. Und Jesus sagt einmal, damit möchte ich schließen, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Das Lied nach der Predigt, was wir jetzt gleich nach dem Gebet singen, lautet: Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Es gibt viele andere Anbieter auf dem Markt. Und Jesus, er fragt seine Jünger an einem Punkt mal, wollt ihr jetzt auch gehen, anderen nachlaufen, andere Dinge euer Herz füllen? Und dann kommt dieser Ausspruch: Wohin sonst sollten wir gehen? Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, heute am Erntedankfest danken wir dir für das Gelingen unserer Arbeit, für die Früchte unseres Tuns, für alle irdischen Güter, die du uns anvertraust, für Kleidung und Wohnung, für alle Arbeit und Nahrung, für alle Menschen, die du uns an die Seite gestellt hast. Für alle Vorräte, mit denen du uns so reich versorgst. Hilf uns, diese Gaben dankbar aus deiner Hand zu nehmen, verantwortlich damit umzugehen, sie nicht raffgierig anzuhäufen, sondern zu fragen, wie wir anderen damit helfen können. Wir denken aber auch heute an all diejenigen, die gerne satt wären und es nicht schaffen, die auch in unserem Land leiden unter der Kostensteigerung und der Inflation, die nicht wissen, wie sie ihre Familien durchbringen sollen, die beruflich vor einer ungewissen Zukunft stehen. Wir bitten dich für alle Firmenlenker in unserer Stadt und darüber hinaus, der gefährdete Mittelstand. Herr, wir bitten dich um dein Erbarmen. Vergib auch da, auch wo unser Land, wo Entscheidungsträger schuldig geworden sind, wo auch wir vielleicht über unsere Kosten gelebt haben. Ja, du willst uns heilsam enttäuschen. Und wir bitten dich, schenk du uns einen neuen Blick auf dich. Danke, dass du für uns sorgst, dass unser ganzes Leben in deiner Hand liegt. Ja, stärke unser Vertrauen zu dir, dass wir frei werden von der Sorge um uns selbst, frei werden von aller Habsucht, dass wir nicht auf trügerische Sicherheiten unser Leben bauen, sondern auf dich unsere Hoffnung setzen. Wir können nicht über unser Leben verfügen, es ist allein deine väterliche Güte und Barmherzigkeit, die uns das Leben schenkt und erhält. Dafür loben und preisen wir dich. In der Stille wollen wir nun miteinander und füreinander beten. Wir beten weiter mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun lasst uns unter Gottes Segen stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.